Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jetzt kommen wir zu Immanuel Kant, Königsberger Urgestein und Philosoph. In seinem Lebensalltag, naja, eher ein Langweiler, nachdem man seine Uhr stellen konnte. In seiner Nachwirkung eine Wucht. Welcher Autor kann schon von sich sagen, 300 Jahre später immer noch gefeiert und studiert zu werden? Oder von Kanzlern zitiert oder von seinen Redenschreibern? Heute Abend hat Olaf Scholz bei einer Festveranstaltung Immanuel Kant gewürdigt. Und für uns war Catherine Newmark aus unserer Philosophie-Redaktion dabei. Schon guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt ja so viele verschiedene Immanuel Kants. Natürlich den großen Aufklärer, den Freund der Vernunft, den Theoretiker der öffentlichen Moral. Dann haben wir aber auch, darüber haben wir auch schon gesprochen, den Sexisten, den Rassisten, den Antisemiten. Also sehr, sehr vielfältig, sehr ambivalent diese Figur. Was hat den Kanzler interessiert?
Ja, ich so in meiner Naivität ging da rein und dachte, es wird so ein bisschen staatstragend und der gute Kant und dann vielleicht so ein paar kritische Aspekte am Rande und die ganze Akademie mit ihren Honorationen und dann gab es ja noch Musik und es war alles so sehr festlich und ich dachte, das wird jetzt nicht so ganz hart politisch, sondern eher ein Politiker, der sich eine Rede schreiben lässt, die man halt dann so schön hält. Und da war ich leider etwas naiv, denn es gab ziemlich harten Tobak.
Aufklärung und Angriffskrieg, das passt nicht zusammen. Kategorischer Imperativ und Kriegsverbrechen, das passt nicht zusammen.
Das ist ein Zitat von Olaf Scholz, der in seiner Rede tatsächlich ganz hart auf die Russland-Schiene gegangen ist, die natürlich immer mit zwischen bei Kant ein Problem darstellt oder ein gewisser Beef zwischen Deutschland und Russland, zu wem gehört Kant? Denn Kaliningrad, Königsberg, liegt ja bekanntlich heutzutage in Russland und die Russen feiern auch Kant.
Und Putin feiert ihn.
Putin ist ja auch unbedingt einer, der durchaus gerne sagt, Kant sei sein Lieblingsphilosoph. Und Olaf Scholz hat daran unter anderem auch erinnert, dass Putin Kant auch durchaus positiv zitiert habe. Auch Kants berühmte Friedensschrift, also diese Schrift zum ewigen Frieden, wo Kant unter anderem die Idee eines Völkerbundes entwickelt und alle möglichen guten und wichtigen Ideen entwickelt. Die wurde von Putin früher auch schon mal positiv zitiert.
Ausgerechnet von ihm.
Genau, und daran hat natürlich Scholz auch genüsslich erinnert. Scholz hat auch ganz an den Anfang etwas gestellt, was mich interessiert hat. Er hat nämlich, das hören wir vielleicht kurz rein, betont, dass er Kant wirklich auch selber gelesen habe.
Auch Kants große Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit dauerhaften Friedens in kriegerischer Zeit gehört heute wieder ganz oben auf die Tagesordnung. Deshalb ist es eine gute Idee, Kants großartige Schrift zum ewigen Frieden gerade jetzt auf neue zur Hand zu nehmen. Ich habe das getan.
Der Kanzler hatte Zeit für Kant, immerhin. Ne?
Genau, und mir versicherte tatsächlich Volker Gerhardt, der ja Olaf Scholz auch durchaus persönlich kennt und eben sehr beteiligt ist an dieser Akademie und der Kant-Ausgabe an der Akademie, also der große Kant-Spezialist Volker Gerhardt, dass Olaf Scholz Kant wirklich gelesen habe. Also das glaubt er eben, das ist nicht irgendein Redeschreiber. Und darum fand ich es eben umso interessanter, dass wir diese ganz harte Rede dann bekommen haben von Olaf Scholz. Es ging um den ewigen Frieden und wie Russland diesen bricht. Und es war eine politische Rede. Olaf Scholz erinnerte daran, dass Kant in Russland vereinnahmt wird und zwar an jeder Stelle politisch, aber auch für so Erinnerungskitsch. Und das habe eben auch mit Putins Kant-Vorliebe zu tun. Er erinnerte dann minutenlang an den völkerrechtswidrigen Krieg, an die Kriegsverbrechen der russischen Armee, an die Massaker in Irpin, in Butscha. Es war eine sehr politische Rede über ganz weite Strecken.
Es hat den Spieß offenbar umgedreht Richtung Putin dann sozusagen.
Genau.
Die Kantliebe von Putin eigentlich entlarvt sozusagen.
Und das gipfelte dann in solchen Sätzen wie diesem hier noch ein Ton, den ich mitgebracht habe.
Olaf Scholz, der Bundeskanzler, über Immanuel Kant.
Unter Putins Oberbefehl verheizt Russland seit Kriegsbeginn zugleich Bürgerinnen und Bürger seines eigenen Landes zu Hunderttausenden an der Front. Wahllos, bedenkenlos, erbarmungslos. Oder um die beißende Kritik aufzugreifen, die der Aufklärer Kant an den despotischen Staatsoberhäuptern seiner Zeit übte. Unter Putins Oberbefehl werden in Russland heute wieder Untertanen als Kants Worte nach Belieben zu handhabende Sachen gebraucht und verbraucht. Genau diese Instrumentalisierung und Verzweckung von Menschen war es, die Kant anprangerte. Schon deshalb hat Putin nicht die geringste Berechtigung, sich auf Kant zu berufen.
Und das ist des Buddels Kern. Putin hat nicht die geringste Berechtigung, sich auf ihn zu berufen. Also es gibt sozusagen diesen älteren Streit natürlich darum, zu was jetzt Königsberg, das preußische Königsberg gehört. Also es gibt immer schon so ein bisschen so Spannung zwischen Russland und Deutschland. Aber an dieser Stelle, in diesem Konflikt, in dem wir sind, war Olaf Scholz so eindeutig. Es ist nicht jetzt nur, dass wir aus deutschem Kulturpatriotismus oder Chauvinismus Kant für uns beanspruchen. Es ist einfach so, dass Putin, so wie er agiert, Russland heute eigentlich gar kein Anrecht mehr auf Kant hat. Und das fand ich das war zwar sehr politisch, aber da war nichts Friedliebendes an dieser Rede.
Das war die prägende Argumentation des Kanzlers über Kant, oder gab es noch andere Details?
Ja, nee, das also ging noch lange weiter über, was Putins Vereinnahmung, wie falsch die ist. Und
es geht dann, ja, um Moral, um öffentliche Moral.
Ja, und es ging dann
Aufklärung.
Er hat sich wirklich an dieser Friedensschrift, also an dieser politischen Schrift von Kant entlang gehangelt und hat dann eben daran erinnert, dass natürlich Kant eben so Dinge sagt wie: Frieden muss gestiftet werden. Frieden ist nicht selbstverständlich. Es ist sozusagen ein Ziel, was wir anpeilen müssen. Und Kant hat ja eben in dieser Schrift dann eben auch so Ideen entwickelt, wie können wir für mehr Frieden sorgen. Und das hat dann etwas mit Demokratie, mit Mitspracherecht, mit Meinungsfreiheit zu tun, mit so etwas wie einem Völkerbund, also so Verträge zwischen den Staaten, mit globalem Handeln, mit einer öffentlichen, mit Bürgerrechten auch ganz wichtig. Und all diese Dinge, an die hat er erinnert, und er hat eben daran erinnert, dass die im Moment in Russland so nicht stattfinden. Also es war einerseits eine sehr scharfe Kritik an Putin und es war ein sehr, sehr deutliches: Kant ist ein Universalist, man kann den global lesen, aber man darf ihn nicht so lesen, wie Putin ihn liest.
Und kann man ihn auch so aktualisieren, 300 Jahre später?
Ich glaube schon.
Das frage ich Sie als Philosophin jetzt.
Nein, also gerade diese Schrift zum Frieden, die ist eine sehr politische Schrift, die tatsächlich heute unglaublich aktuell ist. Und tatsächlich, was ich dann auch noch interessant fand, Volker Gerhardt hat unlängst in anderem Kontext daran erinnert, auch, dass dieser Streit schon etwas länger andauert. Also es war wohl 2004 bei den Feierlichkeiten in Kaliningrad so, dass Bundeskanzler Schröder nicht wollte, dass Wolfgang Thierse die Rede hält, weil der zu deutsch vereinnahmt gewesen wäre. Und dann ist Joschka Fischer hingefahren, hat eine Rede gehalten und auch diese Schrift hochgehalten, diese zum ewigen Frieden. Also das ist die Schrift, mit der Deutschland und Russland sich streiten.
Also Immanuel Kant als Politikum, Olaf Scholz heute über den großen Philosophen aus Anlass seines 300. Geburtstags, Catherine Newmark aus unserer, was hätte ich gesagt, Aufklärungsredaktion, Philosophieredaktion. Dankeschön. Danke.
Danke.